ARD Sounds.
Natürlich habe ich viel darüber nachgedacht, inwieweit ich das mit verwenden möchte. Ich wünsche mir, dass die Geschichte auch in 10 Jahren noch Gültigkeit hat. Aber diese Attacken auf Transpersonen als gesellschaftliche Gruppe kommen vor, unter anderem deshalb, weil sie keine ungarische Spezialität sind, sondern es ist ein globales Phänomen. Deswegen habe ich das mit drin. Und ich gehe leider auch davon aus, dass für Transpersonen die Situation sich auch in Ungarn nicht so schnell und so positiv ändert, weil der globale Trend auch ist, dass die Rechte eher immer weiter zurückgestutzt werden jetzt gerade.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Ein Dorf in Ungarn, Budapest und der Eurocity ab Berlin. Das sind die Schauplätze in dem Roman King Cobra von Muri Darida. Und um den geht es in dieser Folge von Orte und Worte. Nadine, du hast Muri Darida in Berlin getroffen. Hallo erstmal.
Ja, genau. Hallo.
Und Muri Darida lebt ja zwischen Berlin und Budapest, arbeitet journalistisch und literarisch. So steht es im Internet auch auf der Homepage von Muri Darida. Und King Cobra ist der Debütroman. Wovon erzählt das Buch?
Ja, das Buch erzählt von einer Reise von Berlin über Budapest in ein ungarisches Dorf. Die Hauptfigur namens Laci, die bricht zu dieser Reise auf. Und Laci hat eine Mission, das verschollene Gewehr des toten Opas finden, um damit Rache zu üben. Es geht um sexuellen Missbrauch in der Familie, um Schweigen, um Weggucken. Und gleichzeitig erzählt King Cobra aber von einer körperlichen Verwandlung. Laci wurde als Mädchen geboren und steckt nun als erwachsene Person mitten in einer Geschlechtsumwandlung. Und das Schöne am Roman ist, dass davon aber nie so plump und direkt erzählt wird, wie ich es jetzt hier gerade tue. Im Text ist zum Beispiel vom Binder um die Brust die Rede, den Laci als erstes auszog, um gierig mehrere Schlucke Luft zu trinken. Es ist von Hormonen die Rede, Testo für Testosteron, das im Kosmetikbeutel immer mitreißt. Oder auch von der unangenehmen Ausweiskontrolle im Zug, bei dem Foto und Name im Pass und das aktuelle Äußere von Laci nicht zusammenpassen. Oder wenn der Text in die Kindheit springt, dann heißt Laci nur das Kind oder damals noch nicht Laci. Und als eine der Tanten im Dorf dann, wie selbstverständlich, mein Junge zu Laci sagt, da, ich zitiere, pumpt Lacis Herz eine Doppelladung Blut in Herz und Brust. Also es geht auch um eine Ich-Werdung, um den Versuch, sich selbst neu zu erfinden und zu finden. Und die geschlechtliche Identität ist ein Teil davon, aber nicht das Hauptthema.
Ach so, und welche Themen spielen da noch eine Rolle?
Ja, Familiengeflechte und Familienfäden. Also es gibt da so Streitigkeiten ums Erbe zum Beispiel. Es geht ums Aufwachsen zwischen zwei Ländern, das Leben zwischen zwei Sprachen und eben auch um das Motiv der Rache. Und ja, auch die Queerfeindlichkeit in Ungarn spielt eine Rolle im Buch. Das große Thema aber, finde ich, ist die Sprache. Und ja, die leuchtet und funkelt in diesem Buch wirklich in brillanten Farben. Das finde ich ganz einzigartig und frisch. Also ich habe es lange nicht mehr so gelesen.
Mhm. Für Orte und Worte treffen wir uns mit den Autorinnen und Autoren ja immer gern an Schauplätzen ihrer Romane und an Orten, die sie inspirieren. Wo habt ihr euch getroffen? Seid ihr in den Eurocity nach Budapest gestiegen?
Nein, Muri hat mich mitgenommen an einen seiner Lieblingsorte in Berlin. Die Rehberge, also den Volkspark Rehberge in Berlin-Wedding. Kennst du den?
Tatsächlich nicht. Also man ist ja immer wieder erstaunt, wenn man schon lange in der Stadt lebt, dass es einige Orte gibt, an denen man einfach noch nie war. Da war ich zum Beispiel noch nie. Und du vorher?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Lieblingsort, ein alter Lieblingsort von mir. Es gab mal eine Zeit, da war ich da öfter in der Gegend. Dieser Park liegt in Berlin-Wedding, also im Norden der Stadt. Der hat ganz, ganz viele alte Bäume und auch eine Geschichte, die bis in die 20er Jahre zurückgeht. Also ab da waren sie eigentlich erst ein Park, die Rehberge. Vorher war hier Sumpf und Wald, dann Kahlschlag und später gab es hier auch mal kolonialistische Pläne für einen Zoo. Heute ist der Park am Plötzensee ein grünes Paradies, wirklich ein Paradies. Es gibt eine Kleingartenanlage, ein Freiluftkino, ein Wildgehege und vor allem wirklich viele, viele alte Bäume, Wiesen und ganz viel Platz.
Ganz viel Platz für ein Gespräch von Nadine mit Muri Darida.
Muri, wir sind jetzt ein paar Schritte nur in die Rehberge reingelaufen, in den Volkspark Rehberge. Und schon ist es idyllisch. Die Vögel zwitschern, man hört zwar noch die Straße im Hintergrund, aber man kann schon durchatmen, ne? Hier.
Ja, alte Bäume und ziemlich viel Wasser, ne? Es gibt den Plötzensee und da hinten gibt es noch so ein paar kleine Teiche.
Du hast ja diesen Ort vorgeschlagen als Treffpunkt, weil es ein Lieblingsort von dir ist, ne? Mhm. Warum?
Es ist ein Lieblingsort von mir, weil ich hier seit, ich weiß nicht, 10 Jahren mindestens herkomme. Und immer wenn ich in Berlin bin, ist das so eine Art Oase oder so ein Ort zum Hundespaziergang, Picknick. Ganz früher haben wir auch noch im Plötzensee gebadet zum Beispiel. Also für mich ist es einer der Orte in Berlin, die eine gewisse Regelmäßigkeit in meinen sonst eher unsteten Lebensstil bringen.
Hast du hier irgendwie eine Lieblingsbank oder so einen Lieblingsbaum oder so, wo wir uns hinsetzen könnten?
Habe ich. Und zwar, wenn wir jetzt noch ein paar Schritte weitergehen, dann kommen wir an so ein kleines Gewässer. Vielleicht wollen wir uns da hinsetzen?
Ja, gucken wir doch mal. Ich mag diesen Ort ja auch sehr gerne. Ich finde den so besonders. Er hat Wildgehege.
Stimmt. Eigentlich ist das mein Lieblingsort, die Wildschweine. Aber vielleicht können wir uns dann schlecht auf unser Gespräch konzentrieren, wenn wir da und die Schweine begutachten müssen.
Ich glaube, so Hirsche oder Rehe oder so gab es auch,
ne? Stimmt. Es gibt auch Ziegen oder so irgendwie so Böcke. Mein persönliches Highlight sind aber die Wildschweine. Da hinten gibt es nochmal eine Bank, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Da über diesem Hügel drüber, also hinter dieser kleinen Baumwand hier, grillen Leute oft im Sommer. Was ich aufgrund meines extrem verfressenen Hundes weiß, der da immer hochzischt und sich irgendwo so Schaschlikspieße dann vom Grill zockt.
Was hast du für einen Hund?
Ich habe so einen kleinen, weißen, lockigen Mischling. Den habe ich mal gefunden vor 10, 11 Jahren. Na, ich liebe diesen kleinen See, an dem wir gerade vorbeilaufen. Oder vielleicht ist See...
Ja, was ist es eigentlich?
See ist, ne, vielleicht ein bisschen sehr euphemistisch, der Weiher.
Ja, im Weiher ein Teich. Aber sehr groß für einen Teich.
Ich mag das auf jeden Fall total, dass dieser Weg dran vorbeigeht. Und immer, wenn ich mit dem Hund gehe oder jogge oder so, dann laufe ich immer diese Strecke. Weil für mich ist das... Dieser Schauplatz, den es in einem Film auch oft gibt. In Filmen gibt es auch immer diese Einstellungen, dann mal im Sommer, mal im Herbst und dann schneit es im Winter und so weiter. Und so wird dann signalisiert, dass die Zeit vorangeht. Und so interpretiere ich diesen Schauplatz hier immer für mein eigenes Leben.
Du bist auch ein Mensch, der sehr filmisch denkt, oder? Kann das sein?
Ich denke auf jeden Fall sehr filmisch. Ironischerweise schaue ich dafür relativ selten Filme, weil sie mich sehr beeindrucken, aber häufig auch visuell einfach ein bisschen zu sehr beeindrucken. Ich kann nicht so gut trennen dann quasi zwischen visueller Fiktion und Wirklichkeit. Aber ja, ich denke auf jeden Fall sehr filmisch und vor allem auch sehr stark in Einstellungen. Und ich filme einfach selbst auch gerne. Also in einem alternativen Leben wäre ich wahrscheinlich selbst hinter die Kamera gegangen.
So, wir haben jetzt eine schöne Bank hier gefunden, unter einem Baum mit Blick auf diesen Weiher oder Teich.
Stimmt.
Du hast es gerade schon erwähnt, dass du immer mal wieder in Budapest bist und sozusagen zwischen Budapest und Berlin lebst. Was genau heißt das eigentlich, zwischen zwei Städten zu leben, zwischen zwei Ländern zu leben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Zwischen zwei Städten und zwischen zwei Ländern zu leben, sieht in meinem Fall konkret so aus, dass ich die ganze Zeit im Zug bin. Das heißt, ich packe die ganze Zeit Koffer oder packe sie aus. Zwischen Berlin und Budapest heißt in meinem Fall, dass ich eigentlich hauptsächlich in Budapest gelebt habe, jetzt in den letzten 2,5 Jahren. Ich habe den Roman in allererster Linie in Budapest geschrieben, auch in den Jahren vorher schon. Also angefangen habe ich die Arbeit an King Cobra 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals habe ich in erster Linie noch in Berlin gelebt. Allerdings, da der Roman auch in Ungarn spielt und ich mein Schreiben auch im Grunde als Aufnahmetechnik begreife, kann ich nur da schreiben oder konnte ich zumindest diesen Roman nur da schreiben, wo ich dann war. Und dann habe ich in Berlin hauptsächlich versucht, Geld zu verdienen, beziehungsweise haben mir dann die Schreibzeit quasi finanziert mit Jobs in Berlin und dann ging ich immer wieder für 2 Monate anfangs nach Budapest, um da an dem Roman zu schreiben, an dem Manuskript zu arbeiten. Schließlich habe ich dann 2024 für die letzte Phase meinen Lebensmittelpunkt ganz nach Budapest verlegt und habe da dann bis zum Ende dann nur noch dort gearbeitet. Natürlich dann auch ab und zu mal journalistisch gearbeitet etc. Es war ja auch politisch eine extrem aufregende Zeit. Und erst seit diesem März, also seit das Buch raus ist, bin ich auch wieder mehr in Berlin und mehr in Deutschland für die Lesungen und so weiter.
Dein Buch fängt auch in Berlin an und Lazi, die Hauptfigur, steigt am Anfang des Buches in den Eurocity von Berlin nach Budapest, ist dann kurze Zeit in Budapest und kommt auch wieder nach Budapest zurück, aber von dort aus fährt sie in das Dorf ihrer Kindheit sozusagen. Warum genau, was sucht sie dort, die Figur?
Lazi sucht ein Jagdgewehr, das vor 20 Jahren aus dem Waffenschrank des Großvaters Andrasch verschwunden ist. Lazis Großvater ist aus Ungarn geflüchtet, 1956, zur Zeit des Ungarnaufstandes, und war selbst Jäger. Mittlerweile ist Lazi erwachsen, der Großvater ist tot, und in der Familie kursiert dieses Gerücht, dass Lazis verrückte Tante Monika dieses Gewehr geklaut hätte. Das ist so eine Figur, über die nie so direkt gesprochen wird, aber eigentlich wird die ganze Zeit über sie geredet. Also Monika ist offensichtlich so der Sündenbock in der Familie. Und Lazi macht sich auf die Suche nach diesem Gewehr mit dem Ziel, einen Verwandten aus der deutschen Familie damit zu erschießen. Also es ist eine Rachegeschichte.
Und wir erfahren ja dann auch nach und nach, was dahinter steckt. Es geht um Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, die Lazi gemacht hat. Es geht vordergründig um dieses Gewehr und um diese Rachegeschichte. Und dann gibt es ja aber auch noch auf der anderen Ebene diese Suche nach der eigenen Identität. Also wir erfahren, dass Lazi eine Verwandlung durchmacht oder durchgemacht hat, einen anderen Namen trägt als Kind. Was geht da in Lazi vor?
Das Ziel von Lazi, nach Ungarn zu fahren, ist im eigenen Erleben der Figur sicher nicht, die eigene Identität zu finden oder sich selbst zu finden. Also ne, vom Charakter her einfach kein Typ, der jetzt eine Selbstfindungsreise macht, sondern eher der Typ, der eine verdammte Waffe finden will. Was dann natürlich im Verlauf passiert, das ist was anderes. Und natürlich, was wir tun, schreibt sich in das ein, was wir sind. Und das ist für Lazi auch so. Deswegen ist, glaube ich, dieses Element von Rache auch so wichtig, weil es die Widerständigkeit und auch die Wandelbarkeit der Figur eigentlich erst konstituiert. Es sind nicht unbedingt irgendwelche Reflexionen zu den Gewalterfahrungen. Es sind auch keine theoretischen Abhandlungen zum eigenen Geschlecht oder so, sondern die Figur ist vor allem sehr stark einmal im Handeln und zum anderen im Fühlen. Deswegen ist auch die Ankunft in diesem Dorf, in Özbana heißt der Ort, aus dem Lazi kommt, oder aus dem Teile von Lazis Familie kommen, müsste ich sagen. Diese Ankunft ist auf eine gewisse Weise beidseitig spröde, vertrauensvoll und ja, so ruppig liebevoll, weil eigentlich alle quasi so einen ganz großen Satz gemacht haben, so von der Kindheit bis heute. Also Lazi war eine Weile auch nicht da. Und gleichzeitig gibt es da eine Angst. Also es gibt auf jeden Fall eine Angst und eine große Verunsicherung in Lazi vor dieser Rückkehr zur Familie. Ich würde es nicht überinterpretieren, was da alles mit der eigenen Queerness zusammenhängt. Auf jeden Fall ein großer Teil, aber natürlich ist es immer auch, glaube ich, kostet es Menschen große Überwindung, an so Orte von früher zurückzukehren. Selbst wenn es da jetzt keine massiven Gewalterfahrungen im Hintergrund gibt, ist es, glaube ich, für sehr viele Menschen im Erwachsenenalter auf eine manchmal nicht erklärbare Weise unheimlich, irgendwohin zurückzukommen, wo man noch viel ausgelieferter war, einfach aufgrund der Kindheit.
Das ist eine Rachegeschichte, und zu dieser Rachegeschichte gehört auch dieses Bild der Kobra. Das Buch heißt ja King Cobra, und im Buch kommt eben eine Kobra vor, die Legende eigentlich um dieses Tier, nämlich, dass die Kobra, diese Schlange, in der Lage ist, Rache zu üben. Also die sieht jemanden und das heißt, glaube ich, sie sieht dich nicht nur an, sondern sie macht ein Bild von dir und sie wird dich überall wiedererkennen und wenn sie dich wiedererkennt, dann tötet sie dich. So, das ist ja so dieses Leitmotiv, was sich durch das Buch zieht. Wie kam denn diese Kobra in deine Geschichte?
Das ist eine gute Frage. Die Kobra kam aus mehreren, oder die Schlange. Die Schlange kam aus mehreren Richtungen. Diese konkrete Erzählung, also von der du gerade gesprochen hast, das ist eine indische Erzählung, dass die Kobra, konkret die Königskobra, in der Lage ist, sich aufzurichten. Die hat ja so einen breiten, so einen Kranz oder so einen Kragen, den die aufspreizen kann. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört habe, hatte ich das Gefühl, also dass die Geschichte selbst so ein akkurates Bild gemacht hat von dem, was Rache ist, von dem, was auch der Blick eigentlich macht, was Fotografie ist, ganz einfach. Aber generell, die Schlange ist eins meiner Lieblingsphänomene in allen möglichen Mythologien, weil sie so omnipräsent ist. Also es gibt die Schlange in ganz verschiedenen Rollen, in fast allen Mythologien, Folkloren, Geschichten, Erzählungen der Welt. Und in der griechischen Mythologie, das hat mir auch gut gefallen, zum Beispiel gibt es da eine Metamorphose. Teresias, die Figur, tötet aus Versehen den weiblichen Part zweier kopulierender Schlangen und verwandelt sich dann in eine Frau, lebt dann in manchen Geschichten einfach für immer weiter als Frau, in manchen Geschichten verwandelt sie sich dann wieder zurück in einen Mann. Also es gibt natürlich bei der Schlange dieses Phänomen der Wandelbarkeit, des Häutens, des Schicht um Schicht Abtragens und deswegen denke ich, eignet sie sich auch so fürs Geschichtenerzählen. So kam die Schlange, also über ganz viele verschiedene Richtungen eigentlich.
Was war bei deiner Geschichte zuerst da? War zuerst Lazi als Figur ganz klar da oder war es die Schlange?
Das erste war das Gewehr. Also Lazi sucht dieses Gewehr und das Gewehr war für mich das Motiv, von dem ich dann wusste, das wird eine Geschichte. Deswegen, also ich wusste auch von Anfang an das Ende oder relativ früh wusste ich das Ende. Also ich habe die ganze Zeit zum Ende hingeschrieben. Und der Arbeitstitel meines Manuskripts war auch ganz lang Puschka. Das bedeutet Knarre auf Ungarisch. Also der Titel King Cobra kam erst später eigentlich. Ja, also dieses Motiv vom Gewehr im Schrank, das war eines der ersten. Und dann gibt es auch relativ bald im Roman so einen Traum, in dem es so eine Gleichzeitigkeit gibt oder ein gleichzeitiges Auftreten von der Schlange und von dem Gewehr. Und damit war die Richtung dann da für den Roman und dann war es quasi nicht mehr nur irgendwie eine Skizze, die ich da geschrieben habe.
Es ist ja dein Debütroman. Wie lange hast du gebraucht, um diesen Roman schreiben zu können? Du arbeitest ja journalistisch. Wie war da so der Weg zum ersten eigenen Roman?
Also Geschichten schreiben oder Geschichten erzählen ist was mich mein ganzes Leben schon begleitet und auch ausmacht. Gleichzeitig war es was, wovon ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, dass Mann oder ich das zum Beruf haben könnte. Mir war relativ früh klar, dass ich journalistisch arbeiten will. Ich habe damit auch gleich nach dem Abi angefangen. Ich weiß im Nachhinein gar nicht genau, ob der Grund war, dass es das nächste war, dass ich mir vorstellen konnte, was mit Schreiben zu tun hatte. Ganz so simpel ist es, glaube ich, nicht. Ich habe das auch, also mir macht das auch Spaß. Auch sehr wichtig fürs Schreiben war, dass ich dann viele Jahre gedolmetscht habe in der Psychotherapie. Hauptsächlich so für Überlebende von Flucht, von Folter. Meistens Überlebende von sehr schweren, traumatischen Erlebnissen. Ja, und irgendwann hat sich das Schreiben so aufgedrängt. Also ich habe das immer gemacht und irgendwann wurde es lauter und wahrscheinlich auch einfach, war es auch einfach nötig, das ein paar Jahre lang zu machen, ohne gleich diese Ambition haben zu veröffentlichen. Ich glaube, das war in meinem Fall wichtig, weil ich erinnere mich, dass ich so mit 18, 19 auch schon immer mal so ab und zu mal diese Idee hatte, aber ich wusste noch nicht so wirklich, was ich sagen will. Und dafür war das journalistische Arbeiten und das Dolmetschen einfach wichtig, weil ich da gemerkt habe, dass Menschen sich sehr stark zensieren und zwar meistens dann, wenn es interessant wird. Also wenn wir so auf den bekannten Wegen unterwegs sind, was unsere eigenen Geschichten angeht, dann sind wir immer so ganz selbstbewusst und denken, das ist interessant. Und dann, wenn es eigentlich sehr persönlich wird und sehr einzigartig, brechen Menschen oft ab und sagen, naja, das ist jetzt nicht wichtig. Und da habe ich in beiden Berufen gelernt, dass das genau der Moment ist, wo es sich extrem lohnt, dann nachzufragen und weiter zu bohren. Und für mein eigenes Schreiben war es wahrscheinlich auch eine recht wichtige Lehre. 2021 habe ich dann angefangen, meine Texte einzuschicken, habe mich dann für Wettbewerbe beworben und so weiter. Also ich hatte dann diese klassische Literaturzeitschriftenphase, wo ich einfach überall meine Texte hingeschickt habe, überall alle Open Calls mitgemacht.
Du hast ja auch Preise bekommen, ne? Oder einen Preis zumindest, ja, von dem ich gelesen habe.
Also ich war für einen Wortmeldung-Förderpreis nominiert und habe den Taz-Publikumspreis beim Open Mic gewonnen.
Ja, genau. Das ist ein toller Preis.
Ja, über den habe ich mich auch gefreut. Genau, so kam das. Und dann, ja, irgendwann kam dann der Verlag.
Ich habe beim Lesen schon auch gespürt, dass du eine große Freude hast am Schreiben und vor allem an Sprache. Ich habe mir sehr oft ja immer so Sprache, Ausrufezeichen dran geschrieben, weil ich das wirklich eine sehr bildgewaltige und lustvolle Sprache ist. Zum Beispiel: Wie an jedem Abend rieb sich Budapest mit dem Rostgold seiner Restsonne ein und glänzte dabei wie ein verschwitztes Zuchtpferd. Was für mich sowas hat von, okay, ich kann mir diese schöne goldene Atmosphäre, dieses Licht vorstellen und trotzdem hat es ja noch gleichzeitig etwas leicht Unangenehmes durch das verschwitzte Zuchtpferd.
Vor allem, weil es kurz vorm Schlachthof nochmal auf die Parade geschickt wird. Ne?
Stimmt, genau. Da muss man tatsächlich nochmal weiterlesen, wie ein verschwitztes Zuchtpferd, das kurz vor dem Schlachthof nochmal auf die Parade geschickt wird. Jeder Knorpel der Stadt knarzte, aber der Rücken war auf Anschlag durchgedrückt. Wie lange feilst du an solchen Sätzen? Wie geht das wirklich, dieser Schreibprozess? Wie läuft der ab bei dir?
Also, ich finde es interessant, dass du auch jetzt gerade, und ich habe das also schon öfters gehört, über diese Bilder gesprochen hast. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, dass ich im Schreibprozess nicht primär an die Bilder denke, sondern an die Klänge. Mir ist Rhythmus sehr wichtig und mir ist sehr wichtig, dass also so gewisse Vokalharmonien und so weiter. Und das klingt jetzt, wenn ich es so ausspreche, klingt es sehr verkopft, aber im Grunde ist es ein Körpergefühl, das ich dabei haben möchte. Also eigentlich hat es was sehr Musikalisches, also im Sinne von, ich möchte hören, ob der Klang stimmt, ob das ein bisschen zu hoch ist, zu tief ist und so weiter. Also es ist so ein sehr sensorisches und dabei eben auch sehr fotografisches Herangehen. Also ich erlebe eine große Gleichzeitigkeit von Geräuschen zum Beispiel und Farben und derartiges, also so sehr synästhetisch. Und das übersetzt sich immer wieder in diese Bilder. Und ich finde es selbst eigentlich ganz interessant, dass die dann da rauskommen. Also ich bin auch immer dafür, das wirklich sehr wörtlich auch zu nehmen, also gar nicht so tief in die Interpretationen zu steigen, sondern sehr wörtlich zu bleiben. Und ich finde, dass zum Beispiel Budapest, also ich empfinde diese Stadt wie ein so ein abgeschranztes, aber gleichzeitig extrem, ja, so prachtvolles Zuchtpferd. Das ist diese Stadt mit diesen ganzen Prachtbauten, die ganz klar signalisieren, dass sie mit Wien aber sowas von mithalten können. Dieses Zuchtpferd zum Beispiel ist damit verwandt. Also diese Kutschen und diese Bauten, die sind historisch miteinander verbandelt. Ich glaube, so irgendwie entstehen dann diese Bilder.
Total interessant finde ich auch die Erzählperspektive. Also wir haben nämlich einmal Lazi in der dritten Person, wird über Lazi geschrieben. Und dann gibt es aber noch eine Instanz, die sich immer einmischt, nämlich den Übersetzer. Das Ich. Eigentlich. Also es kommentiert ja dann auch oft Sätze von Lazi oder sagt, das übersetze ich jetzt mal nicht. Was ist dieses Ich, außer eben wirklich der Übersetzer, teilweise auch von ungarischen Ausdrücken in dem Text?
Ja, diese Frage, ich glaube, wenn ich sie beantworten könnte, hätte ich das Buch wahrscheinlich so nicht geschrieben. Das ist mir aufgefallen, als ich zum ersten Mal wirklich gedolmetscht habe selbst. Und es ist eine Erfahrung, die vermutlich auch SchauspielerInnen machen. Als ich angefangen habe zu dolmetschen, war ich extrem fasziniert, weil ich aus diesen Therapiesitzungen rauskam und so ein paar Minuten wahrscheinlich hatte, wo ich ganz desorientiert in meinem eigenen Körper und in meinem eigenen Denken war, weil ich die ganze Zeit ich sage, aber gar nicht mich selbst meine, sondern ich meine jemand anderen, beziehungsweise sogar zwei andere Personen, einmal die Klientin und einmal den Therapeuten, die Therapeutin. Und war dann so fasziniert davon, was passiert und was für ein Flimmern oder was für ein Glitch das ist, wenn ich dieses Wort mit, also dieses so selbstverständliche Wort benutze und eigentlich gar nicht mich selbst meine, sondern eben in einer Person, die ich normalerweise in der dritten Person bezeichnen würde. Und was mein Körper dann vor allem auch für Reaktionen hatte. Also als hätte ich über mich selbst gesprochen, dabei habe ich gar nicht über mich selbst gesprochen. Aber mir geht es in dem Buch zum Beispiel nicht darum, solche Gedankenspielchen zu machen, aber diese körperlichen gleichzeitig entscheiden, diese Spannungen und diese krassen Möglichkeiten, so viel in sich in einem Organismus zu vereinen, das rüberzubringen. Dafür habe ich, glaube ich, auch unter anderem diese Übersetzung. Auch wenn das alles Hintergrundgedanken sind, die mir einfach Spaß machen, die man jetzt nicht unbedingt mitkriegt, wenn man das Buch liest. Diese Instanz, diese Übersetzungsinstanz hat auch einen ganz profanen Nutzen, nämlich, dass ich ein Buch schreiben wollte, das mehrsprachig ist, aber nicht exklusiv. Deswegen gibt es diese Instanz, die auch immer mal wieder einordnet. Gleichzeitig verstehe ich das ganze Buch auch als so eine Art Übersetzung. Ich glaube, jede Art über Unaussprechliches zu schreiben hat immer ein Element von Übersetzen. Gleichzeitig geht es in dem Buch auch darum, was ist das Ich? Also beispielsweise oder generell um Pronomen. Das ganze Buch ist ohne Pronomen geschrieben. Wenn ich Lazi beschrieben habe, habe ich quasi ohne es zu erwähnen einfach weder er noch sie geschrieben. Und generell ist so dieses sich nicht richtig verstehen, sich auch nicht wirklich richtig verstehen können, bestimmte Dinge überhaupt nicht übersetzen können, aber trotzdem eine Kommunikation zu finden, auch ein ganz zentrales Element in dem Buch. Dazu kommt dann, dass Lazi zum Beispiel selbst nicht so gut Ungarisch spricht und die Übersetzung manchmal jetzt gar nicht nur für die LeserInnen, sondern auch für Lazi so Hilfestellungen anbietet.
Funktioniert für mich total gut. Und hat ja auch immer mal wieder so komische Elemente, also humorvolle Elemente, die dieser Übersetzer irgendwie mit reinbringt.
Das Schöne daran, eine Sprache zu lernen, und für mich ist ja Ungarisch eine Sprache, die ich als relativ großes Kind so richtig gelernt habe. Also ich habe die immer gehört, aber ich habe die nicht muttersprachlich mitgekriegt, sondern das ist eine Sprache, die ich in Ungarn gesprochen habe und in Deutschland nicht. Deswegen habe ich es so mit... So am Anfang der Pubertät, Ende meiner Kindheit, war mir das aber selbst wichtig und ich habe das dann selbst so in die Wege geleitet, dass ich das jetzt nochmal lernen werde und bin dann auch so in so eine Gastfamilie und so weiter.
Also du bist nicht zweisprachig aufgewachsen?
Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, aber ich habe trotzdem als Kind schon Ungarisch gesprochen, aber halt nicht gut und vor allem nicht korrekt. Ich spreche es auch jetzt nicht immer korrekt, und auch dasselbe gilt für Deutsch, aber egal. Ich habe auf jeden Fall dadurch diese wunderbare Zeit, also es ärgert mich oft, weil ich finde es traurig, dass es diesen Assimilationszwang gab und dass es einfach generell in meiner Familie ganz viel so verlorene Sprache, also nicht nur Ungarisch, sondern auch andere gibt. Aber gleichzeitig habe ich dadurch diesen das ist wirklich ein Erfahrungsschatz, dass ich miterleben konnte, relativ bewusst, wie es ist, eine Sprache zu lernen, aber trotzdem noch jung genug war und mein Gehirn war quasi einfach noch flexibel genug, dass ich das weitestgehend, zumindest von der Aussprache her, ohne Akzent lernen konnte.
Wie ist es denn überhaupt bei dir gewesen? Du bist in Deutschland aufgewachsen und hast auch eine deutsche und eine ungarische Familie und quasi auch mal so hin und her gependelt, Ferien wahrscheinlich viel in Ungarn verbracht und so weiter.
Genau, alle Ferien eigentlich bis, ich glaube, ich war zum ersten Mal mit 13 in einem Land, das nicht Deutschland oder Ungarn war oder Österreich für die Durchfahrt und habe mein ganzes Leben eigentlich so die Sommer immer in Ungarn verbracht. Also meine Eltern leben in Deutschland. Ich bin auch in Deutschland größtenteils aufgewachsen und meine Familie ist in Ungarn.
In deinem Buch kommen auch ein paar Anspielungen auf die politische Situation in Ungarn vor. Also gerade was so Queerness angeht. Man kriegt einmal mit, Familienmitglieder in deinem Roman schimpfen teilweise vom Fernseher über Politiker, die da gerade zu sehen sind. Oder einmal heißt es, warum machst du das? Die hassen euch doch. Und es ist von sexueller Propaganda die Rede. Und dann kommt Lazi nach Budapest, bekommt den Auftrag bei der Pride zu drehen. Vor 2 Monaten waren die Wahlen, die Parlamentswahlen in Ungarn und nach 16 Jahren ist Orban abgewählt worden. Jetzt warst du gerade in Ungarn länger. Wie hast du diesen Wandel erlebt? Gibt es einen Wandel?
Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Wandel. Ganz interessant finde ich, dass die Unterstützung für die Fidesz jetzt nach den Wahlen noch weiter runtergegangen ist bei den Umfragen. In Ungarn redet man ja auch nicht von einem Regierungswechsel, sondern von einem Systemwechsel. Das ist ein sehr, sehr großes Wort. Also das ist vergleichbar. Dieses Wort, also Rendszerváltás, kennt man aus der Zeit vom Fall des Eisernen Vorhangs. Also ich finde es einen schönen Begriff. Gleichzeitig hat Magyar Péter, also der jetzige Ministerpräsidentin, selbst auch sehr stark mit ins Spiel gebracht. Und jetzt gerade ist die Stimmung, ich war jetzt Mitte Mai zum Beispiel bei meiner Familie im Dorf und wir haben viel Fernsehen geguckt. Und da wurden gerade die neuen MinisterInnen in die Posten eingeführt. Und dann ist es zum Beispiel jetzt einfach so, dass du wieder Frauen in wichtigeren Positionen hast. Also allein das ist jetzt schon mal ein sichtbarer Wandel, den spürt man, den sieht man. Und was mich mit am meisten fasziniert hat, ist, dass zum Beispiel dieser Burgpalast in Budapest jetzt geöffnet wurde, ja, fürs Volk. Da kann man jetzt hingehen und gucken, wie die Aristokraten quasi gelebt haben. Und man sieht diesen krassen Reichtum, der da angesammelt wurde, also von der vorherigen Regierung, wie das alles voll geklotzt mit Marmor und was weiß ich. Also es sind unfassbare so Prunkschauen und da können jetzt die Menschen hin und sich das mal auch angucken, weil vorher war das ja nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Also das ist natürlich hoffnungsvoll, aber auch unglaublich bitter, weil das, was von der Regierung gestohlen worden ist von den Menschen, das ist ja nach wie vor gestohlen. Also die PolitikerInnen, Politiker in erster Linie von der Fidesz haben natürlich auch vor der Wahl ihre Reichtümer aus dem Land geschafft und so weiter. Das heißt, es ist schon eine Hoffnung da, es ist auch eine gewisse Euphorie da, aber die Menschen sind jetzt nicht so komplett naiv und denken, oh, jetzt wird alles bestens, sondern es ist auch gerade eine Zeit, wo es nochmal eine besondere, also wo es eine Deutlichkeit und eine Sichtbarkeit bekommt, was eigentlich in den letzten 16 Jahren an Korruption passiert ist. Und zum Beispiel in Deutschland verstehen wir ja oft nicht unbedingt, was Korruption eigentlich heißt. Aber Korruption tatsächlich heißt ja, dass Gelder, die eigentlich zum Beispiel in ein Krankenhaus gehen sollten, bei irgendeinem Politiker landen und demzufolge dann in Krankenhäusern Zustände herrschen, die man sich nicht vorstellen kann und dass man den Leuten Klopapier und Besteck mitbringen muss, weil sie sonst diese Dinge eben im Krankenhaus nicht haben oder Seife. Also nachdem die meisten Menschen, so auch ich, ne, wir haben alle Familienmitglieder zum Beispiel, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen sind und dann diesen Reichtum zu sehen im Fernsehen, den diese PolitikerInnen sich da unter den Nagel gerissen haben und zu wissen, wie unsere Familienmitglieder wirklich in unwürdigsten Zuständen vegetieren und existieren, das ist einfach auch unglaublich bitter.
Und was heißt denn dieser Wandel jetzt für die queere Community in Ungarn? Weil unter Orbán hochoffiziell durfte ja nur noch von zwei Geschlechtern gesprochen werden, nämlich von Mann und Frau. Das andere durfte nicht mehr existieren. Ist da eine Änderung in Sicht? Hast du da Hoffnung, dass da was passiert oder passiert da auch schon etwas?
Da passiert schon was. Die nächste Budapest Pride ist bereits genehmigt worden von der Polizei. Das war ja letztes Jahr bis zum letzten Moment nicht sicher, was da passiert. Das war eine der größten Demonstrationen der ungarischen Geschichte, wenn nicht die größte. Ich glaube, von der Menschenanzahl war es die größte. Aber sie war verboten und jetzt die jetzige Budapest Pride ist erlaubt worden. In der Hinsicht hat sich was geändert. Péter Modja hat in seiner Rede noch in der Wahlnacht einen Satz gesagt, der noch 2 Stunden vorher undenkbar gewesen wäre, auch aus seinem eigenen Mund. Und der war, ihm schwebt ein Ungarn vor, in dem niemand abgestempelt wird, weil er oder sie anders liebt, auf eine andere Weise liebt. Und für queere Personen ist es, also es ist ja eigentlich Bare Minimum, wie man es in Deutschland nennen würde, aber trotzdem ist es so viel mehr als Bare Minimum, wenn der Status und der Modus vorher, also nur noch Hasstiraden waren. Als ich King Cobra geschrieben habe, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, inwieweit möchte ich diese ganzen tagespolitischen Themen mit reinnehmen, auch wenn es nach einer Konstante aussah. Also ich hätte vor 2 Jahren niemals vermutet, dass Orbán jetzt abgewählt wird, aber natürlich habe ich viel drüber nachgedacht, inwieweit ich das mit verwenden möchte. Ich wollte, das ist ja kein Artikel, sondern ein Roman. Ich wünsche mir, dass die Geschichte auch in 10 Jahren noch Gültigkeit hat. Zum Beispiel die Pride-Verbote kommen in meinem Roman nicht vor, aber diese Verschwörungserzählungen und diese Attacken auf Transpersonen als gesellschaftliche Gruppe kommen vor, unter anderem deshalb, weil sie keine ungarische Spezialität sind, sondern es ist ein globales Phänomen. Deswegen habe ich das mit drin und ich gehe leider auch davon aus, dass für Transpersonen die Situation sich auch in Ungarn nicht so schnell und so positiv ändert, weil der globale Trend auch ist, also dass die Rechte eher immer weiter zurückgestutzt werden jetzt gerade. Es ist gerade einfach eine relativ bedrückende Zeit.
Wir sind von unserer Parkbank aufgestanden und gehen noch mal ein bisschen spazieren durch diesen wunderschönen Volkspark Rehberge.
Genau, rechts von uns ist, das sehen wir jetzt nicht hinter den Büschen, aber da ist so eine Kleingartenanlage.
Jetzt wäre doch vielleicht ein guter Zeitpunkt, noch mal über Bücher zu sprechen. Die dürfen natürlich nicht fehlen, unsere Büchertipps in Orte und Worte. Muri, was hast du für ein Buch mitgebracht?
Ich darf nicht 2 mitbringen, oder?
Doch, ja? Darfst du auch.
Super. Also ich habe einmal Die Familie Tod von István Örkény. Also auf Ungarisch heißt es Totig, auf Deutsch glaube ich Die Familie Tod. Das ist so eine Novelle eigentlich, es ist ein sehr kurzer Roman und ich mag das einfach generell. Also ich mag István Örkény wegen seiner geistigen Schärfe, der ist einfach extrem pointiert, so aus dem letzten Jahrhundert. Aber ich mag auch, dass er unter anderem einfach diese kurzen Geschichten geschrieben hat, weil er einfach sein ganzes Leben lang arbeiten musste. Und dadurch einfach eine sehr geradlinige Perspektive hat. Also in Familie Tod, das ist eine Novelle, aber es gibt es auch als Theateradaption. Da kommt so ein Major, ist das glaube ich, ja genau, da kommt so ein Major in so eine Familie auf dem Dorf und tyrannisiert die, also wirklich bis zum Anschlag. Das ist eine Geschichte zu autoritären Strukturen, zu faschistischen Strukturen und gleichzeitig ist es einfach ganz, ganz nah bei dieser Familie und man fühlt einfach diesen Druck und man fühlt diese Verzweiflung von diesem ganz einfachen Familienvater. Und es ist gleichzeitig witzig und ganz, ganz stechend. Ich finde das ein ganz tolles Beispiel für so ungarische Literatur aus dem 20. Jahrhundert. Die lese ich eh ganz gern. Und mein zweiter Roman, den ich dabei habe, den gibt es nicht auf Deutsch, wenn ich richtig liege. Der ist von Wales Shepherd und heißt A Good Ending for Bad Memories. Ich habe den einfach wegen dem Titel gesehen. Ich war da in Washington DC auf so einer Study Tour und habe in einem Bücherladen, Café, dieses Buch auf so einem ganz, also auf so einem Regal ganz hinten irgendwo gesehen, auch noch so herabgesetzt und habe das dann zufällig mitgenommen und war total fasziniert. Es ist jetzt 2 Jahre her, aber ich habe bisher, also ich habe glaube ich an kein Buch so oft gedacht wie an dieses. Es ist, also es lässt sich eigentlich nicht beantworten, worum es geht. Es ist unfassbar gut geschrieben und es ist so eine Gleichzeitigkeit von ganz vielen Figuren und von ganz vielen Strängen und alle davon sind sehr interessant. Also es spielt unter anderem in den Vereinigten Staaten, in Mexiko, in Ägypten. Und ich glaube, in diesem Buch wird alles gemacht, wovon jungen AutorInnen in Schreibkursen wahrscheinlich abgeraten wird. Und genau deswegen hat es mich so fasziniert, weil ich da gesehen habe, dass es trotzdem funktioniert. Also es geht um eine Familie, es geht aber auch um intergenerationale Verletzungen und es sind sehr ernste Gewalterfahrungen, die die Figuren machen. Also die Urgroßmutter der Protagonistin war noch in der Sklavenzeit, wurde die als Sklavin ausgebeutet für eine weiße Familie. Und es gibt am Anfang des Buches dann so eine Art Stammbaum oder Figurenaufstellung. Ich habe mir das immer wieder angeschaut, ich konnte es mir nicht merken, es waren ein paar Figuren zu viel, aber ich habe gemerkt, dass es in dem Moment, in dem ich quasi nicht mehr versucht habe, so mich dran festzukrallen, wo wir jetzt genau sind, wo der rote Faden genau ist, dass es dann funktioniert hat. Und das fand ich so gelungen in diesem intergenerationalen Gewebe und diesem ganzen Konglomerat aus politischen und psychologischen Verstrickungen. Ich fand das so gut, das eben nicht zu reduzieren und diese Komplexität zuzulassen und dadurch, dass Wales Shepherd so grandios schreibt, habe ich
sprachlich
das,
auch.
Es ist sprachlich einfach unglaublich stark. Also mir hat dieses Buch die Hoffnung gegeben, dass wenn die Sprache gut genug ist, dann kann sie doch irgendwo alles übersetzen. Nicht so, dass wir das wirklich minutiös kognitiv fassen können, aber so, dass es doch aufgenommen werden kann über einen viel ganzheitlicheren Kanal als nur den präfrontalen Kortex vorne im Kopf. Also ich habe da gar nicht mehr den Anspruch gehabt, so dass mir das jetzt konsumierbar gemacht werden muss, sondern ich habe mich einfach gefreut, dabei sein zu dürfen. Und ich habe sowas noch nie gelesen.
Das klingt total reizvoll. Also das werde ich mir auf jeden Fall besorgen, auch wenn es das bisher nur auf Englisch gibt. Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Und zwar heißt das Ins Dunkel und ist von Angela Steidele.
Ah.
Kennst du das oder kennst du die Autorin?
Also Angela Steidele hat ja auch die Biografie von Anastasius Rosenstengel und, wie heißt sie,
genau.
Schopenhauer und...
Genau, die Adele Schopenhauer.
Und Sibylle Merz, ne?
Genau. Ja. Jedenfalls, genau, die Angela Steidele. Und hat jetzt einen Roman geschrieben, Ins Dunkel heißt er, wo sie Greta Garbo und Marlene Dietrich zu Protagonistinnen macht. Mhm. Und er führt von den 20er Jahren in Berlin in die Schweiz 1969, nach Los Angeles in die 30er Jahre und auch wieder zurück. Also es geht um die Einführung des Tonfilms und wie sich dadurch Hollywood verändert. Es geht um Ikonen der Stummfilm-Ära, um überhaupt Projektionsflächen, die ja solche Stars wie Marlene Dietrich und Greta Garbo waren zu jener Zeit. Und was heißt das eigentlich? Also wer projiziert was? Und sie stellt ein Gedankenspiel an und setzt das um als Geschichte. Kannten sich Marlene Dietrich und Greta Garbo eigentlich persönlich? Das ist etwas, womit sich schon sehr viele FilmwissenschaftlerInnen beschäftigt haben und es nie eindeutig beantworten konnten. Und sie lässt sie einfach aufeinandertreffen und stellt sich vor, wie wäre es denn gewesen, wenn... Die beiden sind Ikonen des Feminismus. Es geht um diese Vorreiterrolle der Frauenbewegung, die sie hatten. Und natürlich geht es aber auch um die Zeit, in der eben viele jüdische Filmemacherinnen und Filmemacher, Schauspielerinnen und Schauspieler flüchten mussten aus Deutschland und dann in Hollywood gelandet sind. Wie sie dort auch ausgenutzt wurden von der Filmindustrie. Also all das spielt da mit rein. Und Erika Mann taucht auch auf, Erika Mann mit ihrer Geliebten. Und all das hat auch einen besonderen Reiz, weil sie sich entschlossen hat, ein Buch wie einen Film zu schreiben. Sie hat einen Roman geschrieben wie einen Film, also tatsächlich mit Kameraeinstellungen, mit Kamerafahrten, mit Schnitt, mit Großaufnahmen und so weiter und setzt das sprachlich um. Und das ist ein sehr reizvolles Spiel mit ja, Identitäten, auch mit Sprache, mit dem Medium Film und auch mit einer Erzählform. Sie schreibt sich selber als Autorin auch ein in dieses Buch, als Figur im Roman. Letztendlich stellt es die Frage, okay, was wissen wir denn eigentlich, was kann ich erzählen über diese Ikonen der Filmgeschichte? Letztendlich weiß ich auch nur das, was in deren Memoiren steht. Memoiren sind auch immer gefärbt von dem Wunsch, sich selbst gut darzustellen. Also wie können wir eigentlich Geschichten erzählen, die wir wiederum auch nur durch eine bestimmte Brille überliefert bekommen? Und all diese Gedanken spielen da mit rein. Und ich fand das einen sehr unterhaltsamen Roman, der aber eben auch viel erzählt darüber, wie wir erzählen und über Geschlechterrollen und wie die auch schon damals vor 100 Jahren eigentlich aufgebrochen wurden, wie weit man damals schon war, bevor es dann natürlich diesen Rückschritt gab durch die Nazis. Und wir sind ja heute auch wieder in so einer Zeit, wo Rückschritte passieren. Wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, wo man das Gefühl hat, in manchen Bereichen wird das Rad wieder zurückgedreht. Gerade da fand ich das jetzt auch nochmal eine ziemlich anregende Lektüre.
Das klingt voll gut. Das, Ins Dunkel heißt das?
Ins Dunkel, ja. Ja.
Ich bin ja in den 90ern geboren, das heißt, ich bin in so eine Zeit reingeboren, in der es dann, also sowohl in Westdeutschland als auch in Ungarn, so ein Grund, also zumindest für weiße Menschen auf jeden Fall, so eine Überzeugung gab, so jetzt wird es auf jeden Fall besser als vorher. Und dann jetzt so zu sehen, dass es so diese Rückschritte gibt, fand ich, also ich habe das erstmal ganz lange auch gar nicht akzeptieren wollen, weil ich dann irgendwie dachte, wenn es jetzt rückwärts geht, dann heißt es, dass es jetzt für immer zurückgeht. Also so entweder es geht immer vorwärts oder immer rückwärts, aber so irgendwann so zu merken, wahrscheinlich ist es so, dass diese ganzen Kämpfe nicht gekämpft werden können dafür, dass es jetzt für immer gut wird, sondern dass wir uns wahrscheinlich so als Gesellschaften immer so diese Zeitfenster erarbeiten müssen und das dann, und die dann aber auch dahin kommen müssen, zu sagen, es lohnt sich aber trotzdem, selbst wenn es jetzt kein für immer ist, auch für also 5, 10, 20, 30 Jahre, die lebbarer sind für mehr Menschen, lohnen sich auch um sehr viel Mühe und sehr viel so, ja, also einfach so sehr viel Widerstand auf sich zu nehmen.
Auf jeden Fall. Oh, guck mal.
Es frisst.
Wir sind bei den Wildschweinen angelangt.
Das sind einfach die elegantesten Tiere, die es gibt, aber nur so im unteren Fünftel ihres Körpers. So alles, es ist wie, als hätte jemand das gemalt und war so, hier muss alles genau stimmen und beim Rest so der ganze Rücken so, pff, ja, irgendwie müssen die Punkte zusammenfinden.
Ach, guck mal, so ein Wildschwein, was das hier gerade frisst aus seinem Trog. Wie so vor sich hinschmatzt.
Ja, diese Nase.
Guck mal, da hinten liegt noch eins. Es liegt da ganz friedlich und schläft. Das hat irgendwie so was unglaublich Beruhigendes, ne? Sich also Tiere anzugucken, finde ich.
Total. Vor allem Schweine.
Ein schöner Ausflug. Vielen Dank, Muri, für diesen schönen Nachmittag.
Ich danke dir. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Muri Darida und Nadine waren im Volkspark Rehberge in Berlin-Wedding unterwegs und ihr habt sogar noch Wildschweine gesehen.
Ja, zum Glück waren die geschützt durch einen Zaun.
Oder ihr wart geschützt.
Ja, wir waren geschützt, genau. Wobei die echt süß waren und ganz friedlich wirkten.
Wie ist das eigentlich in King Cobra in dem Roman? Findet die Hauptfigur am Ende ihren Frieden?
Ja, das wäre jetzt ein bisschen gespoilert, wenn ich das verraten würde. Es ist insgesamt keine friedliche Lektüre. Also es ist ja die Geschichte eines Racheplans, eine Geschichte über eine Identitätssuche, eine Spurensuche in der Familie, einen Missbrauch auch in der Kindheit, also ein Kindheitstrauma. Am Ende taucht ein Brief auf, der vieles erklärt und Lazi findet tatsächlich eine Art von ja, Zuhausegefühl. Würde ich sagen. Also es ist kein friedliches Leseerlebnis, aber ein sehr befriedigendes, würde ich sagen. Und die Sprache vor allem ist ein Genuss. Und für mich ist dieses Buch und auch Muri Darida eine echte Entdeckung. Und es ist ja auch so, dass King Cobra noch dazu auch Themen behandelt wie Queer- und Transfeindlichkeit, ohne sie jetzt unbedingt auf Ungarn nur und die Orbán-Zeit dort zu beschränken. Das Buch erzählt davon ziemlich universell und auch ein bisschen wie nebenbei. Es ist da sehr elegant in den Text eingeflochten und macht dieses Universum auf, also stößt die Tür dazu auf. Also ich freue mich jetzt schon aufs nächste Buch von Muri Darida.
Weil das ja jetzt das Debüt ist.
Genau.
King Cobra von Muri Darida ist erschienen bei DTV, hat 284 Seiten und kostet 24 Euro.
Und alle Buchtipps dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich auch online bei RBB 24 Inforadio und Radio 3.
Und Orte und Worte findet man natürlich jede Woche neu, auch bei ARD Sounds. Das war's für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.